Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Also wenn man sich in diesen Tagen wieder diese alten Aufnahmen vom Mauerfall ansieht, dann sieht man immer die gleichen Bilder. Jubelnde Menschen, die Wahnsinn in die Mikrofone schreien, Trabi-Schlangen, Dauergehupe und dann diese konsternierten Grenzbeamten. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, aber es sind so gut wie nie Kinder zu sehen. Aber auch für die hat ja der Mauerfall eine Menge verändert. Vorher war die Welt klar, sie war übersichtlich, Mama und Papa hatten Arbeit, das Kind die Rundumbetreuung von Krippe, Schule, Jungpionieren und so weiter. Ja, und dann war plötzlich alles anders. Und niemand hat ihnen gesagt, wie es jetzt weitergeht. Unser thüringischer Landeskorrespondent Henry Bernhard, der wollte aber wissen, wie es den Kindern von damals gegangen ist. Und er hat drei Frauen getroffen, die ihm ihre Geschichten erzählt haben.
Frage 1. Wer seid ihr?
Das frage ich mich eigentlich auch jeden Tag, wenn ich aufwache. Also ich bin ganz schön gern ich selbst. Und ich bin Arzt.
Dein Name fehlt uns noch.
Ach, Tina.
Ich bin eine Frau. 1980 in Erfurt geboren. Meine Eltern haben mich Julia genannt, was ich super grausam finde, weil gefühlt jede zweite Frau Julia heißt in meinem Alter. Groß, blond, Stupsnase.
Mein Name ist Melanie. Ich komme aus Gröben, einer kleinen Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis und ich bin Angestellte.
Und du bist wie alt?
43.
Tina, Julia, Melanie. Sie waren 7, 9 und 13, als die Mauer fiel. Kinder. Mir ist schon vor Jahren aufgefallen, dass die Mauerfallgeschichten derer, die 10 Jahre jünger sind als ich, ganz andere sind als meine. Aber vor dem Mauerfall kommt die Zeit davor. Frage 2. Wie war die Kindheit in der DDR?
Ich war mit 9 sehr, sehr glücklich und ich habe in der Zeit auch immer gesagt, ich möchte überhaupt nicht älter werden, ich will so klein bleiben, wie ich bin. Ja, das war eine sehr, sehr schöne Zeit und wir waren unglaublich viel draußen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Sohn, wir waren eigentlich nur draußen und wir haben richtig viel Blödsinn angestellt. Und das Schöne war diese Gemeinschaft. Es gab viele Höfe, 4 Seitenhöfe und die Tore waren immer auf. Man konnte überall reinlaufen, man war bei jedem willkommen. Man hat, wenn man Hunger hatte, hat man was gekriegt und man konnte sich mit an den Tisch setzen. Es gab so gut wie keine Autos, es gab keine Gefahr. Es gab gefühlt keine Gefahr.
Frei für mein häusliches Umfeld, ja. Frei in meiner Familie, frei bei meinen Tieren, auch von dem Bauernhof, ja.
Und draußen?
Ja, und freier, definitiv. Definitiv. Kirchlich, das war schon relativ unfrei. In der Schule war unfrei. Das, was man sagt, das, was man macht, das war unfrei. Aber zu Hause war frei. Vielleicht mit Einschränkungen, wenn Verwandtschaft kam. Der angeheiratete Onkel, der war Funktionär, schon, ja.
Das Einzige, was mich gestört hat, waren diese Turnschuhe, die waren so furchtbar hart immer und so. Aber alles andere, ja, da gab es keinen Mangel. Und ich bin mit 5,5 oder so in die Schule gekommen. Und dieser Appell und dieses blaue Halstuch und Schriftführer und das habe ich schon alles noch mitbekommen. Das war sicher nicht unbedingt alles schlecht, aber auch es hat einen riesen Druck aufgebaut. Konkurrenzdenken, darüber habe ich heute viel nachgedacht. Dieses sich aneinander, miteinander messen, also das war das Extreme, das Diktatorische, was von der Wiege an präsent war.
Ich habe mich dolle auf mein rotes Halstuch gefreut, was ich dann nie bekommen habe. Man hat ja als Kind immer zu den Älteren hinaufgeschaut. Ja, und die haben das rote Halstuch getragen.
Frage 3. Wie hat sich der Umbruch 1989 angekündigt?
Ich bin in die Schule gegangen und da gab es 3, 4, die nicht mehr in der Schule waren, weil ihre Eltern über Ungarn wechseln. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass sich jetzt irgendwas tut. Und das war immer, jetzt sind die geflüchtet. Das war ja noch nicht offen. Also das war ja über Ungarn. Tschechien sind die da weg mit Sack und Pack. Über Nacht. Und die waren dann nicht mehr in der Klasse.
Wurde darüber gesprochen?
Nee. Nö. Die waren einfach nicht da. Das war so.
Es war auf jeden Fall ein Knistern in der Luft. Und wir haben uns auch als Kinder über die Situation unterhalten. Es hat keiner so richtig mit uns gesprochen, was hier eigentlich vor sich geht. Erwachsene waren alle mit sich selbst beschäftigt und wir Kinder wurden so im Unklaren gelassen.
Frage 4. Wie war es, als die Mauer fiel?
Ich weiß ganz genau, was ich da gemacht habe. Ich saß wie immer vorm Fernsehen, habe meine Augen ganz weit aufgemacht, wenn der Sandmann kam, in der Hoffnung, dass der Sand, den der da verstreut, ganz tief in meine Augen kommt, dass ich dann auch schlafen konnte. Konnte ich trotzdem nicht. Und an dem Abend konnte ich es noch viel weniger, also gar nicht. Ich weiß, dass wir da in aller Herrgottsfrühe, wie alle Nachbarn auch, losgefahren sind und in diesen berühmten Trabis stehen im Stau, Bildern da auch standen.
Wir standen stundenlang im Stau. Wir sind dann einfach, haben das Auto verlassen und sind vor Eisenach, gibt es ein sehr schönes Waldgebiet, und sind in den Wald und haben Pilze gesammelt. Und das war einer der schönsten Nachmittage, die ich mich erinnern kann, weil mein Vater mit mir auf Bäume geklettert ist und ich durfte immer, ja, ich sollte immer vorsichtig sein, aber er selber ist auf den höchsten Baum geklettert, einfach nur um zu schauen, wie lang die Autobahn Stau und ob er die Grenze sieht und was dahinter passiert.
Mit dem Troppband, ja. Begrüßungsgeld abholen. Und das war für uns was. Aber das waren mehr die Eltern, die es vorangetrieben haben. Wir sind dann zu einer Stelle gegangen, haben uns unsere 100 Euro abgeholt. Da standen wir in einer Riesenschlange. Und dann sind wir einkaufen gegangen. Es hat gut gerochen. Es war bunt. Ja, so war das.
Und dann stand ich da irgendwo, während meine Eltern da anstanden, wegen dieses Begrüßungsgeldes. Und da kam so eine Westfrau und hat mir einen extra 20-Mark-Schein gegeben. Das war total cool. Und davon habe ich dann Ananas in Dosen gekauft.
Frage 5. Und dann, wie ging es überhaupt weiter in der Schule?
Ich hatte zum Beispiel JFK, diesen Film, in der 9. oder 10. Klasse angeguckt auf Videokassette. Meine Tochter hatten die so ein bisschen dieses Umdenken, ein amerikanischer Film über den Tod eines amerikanischen Präsidenten. Ein Westfilm, der wurde gezeigt. Aber dass sich das von den Lehrern, ich glaube, die waren sehr zurückhaltend, sehr beschaulich. Also ich glaube, die waren sich ihrer Sache unsicher. Es kamen keine neuen Lehrer, es waren noch die alten.
Die Lehrer? Ich bin aufs Evangelische Ratsgymnasium. Wir waren die allererste Klasse und alle Lehrer waren Wessis. Und ich habe das immer nicht verstanden, warum die Chemie und China sagen. Und da weiß ich noch, war es total in Punker zu sein. Also ich bin dann so in diese linke Bauwagenszene abgedriftet und dann auch ganz oft nicht zur Schule gegangen. Und wir saßen da oben auf der Kante von so einem Betonrohbau, haben über die Stadt geschaut und über die Zukunft philosophiert. Was es so für politische Systeme gibt, war natürlich auch spannend für uns als Jugendliche. Und dass Anarchie spannend ist, aber auch nicht die Lösung ist.
Die Normen und Werte, die für mich wichtig waren, die zählten nach wie vor. Wer ist dein Freund, wer ist dein Kumpel und so. Natürlich hat es verändert. Dann durfte jeder ein Stückchen mehr sein, wie er ist oder wie er wollte. Da hatte ich mich auch an meine Klassenlehrerin verliebt, das weiß ich noch. Die ist dann aber weggegangen in den Westen. Ach, war das schlimm.
Der Sport vor allen Dingen. Ich war ja so sportlich, Spartakiaden, und das war alles schlagartig vorbei. Also das war komisch. Also ich war Leichtathletik, wie so eine Art Biathlon bloß zu Fuß. In Hermsdorf auf einen Schießstand mit einer Waffe hinten drauf, und dann ist man gelaufen. Wie so Crosslauf war das gewesen. Man musste auf Strafrunden, wenn man nicht geschossen hatte, musste man in Strafrunden gehen. Also Sport habe ich brutal gemerkt, ja. Das war weg. Das ging richtig schlagartig sogar weg, komplett.
Frage 6. Und die Eltern? Waren sie präsent? Hatten sie Zeit?
Die Menschen waren nicht vorbereitet auf Kapitalismus. Ist wirklich so banal, wie das klingt. Wollten die nicht. Waren sie auch nicht gewappnet damit. Ganz viele, die gedacht haben, wow, jetzt kann ich vielleicht endlich das arbeiten, was ich arbeiten wollte, schon immer, und muss nicht gebunden sein an die und die Fabrik oder an was weiß ich. Die waren dieser Ellenbogengesellschaft gar nicht gewachsen. Auch diesem Konkurrenzdenken und dieses, nee, jetzt wird nicht mehr jeder aufgefangen, und sind dann einfach hinten runtergefallen. Habe ich beobachtet.
Hast du das wirklich als Kind schon mitbekommen?
Ja. Im Dorf, alles übersichtlich.
Und für die hat sich geändert, dass mein Vater natürlich seine Arbeit verloren hat und er, wie viele nach der Wende, in die Selbstständigkeit gegangen sind und er hat eine Firma aufgebaut. In der ersten Zeit lief das auch sehr, sehr gutes Geschäft. Er hat dann eigentlich alles Geld verloren, was er verdient hat. Die haben nie mit mir richtig darüber gesprochen, aber es war irgendein Spekulationsgeschäft, wo er Geld hinüberweisen sollte und diese Firma gab es am Ende gar nicht. Und das hat der Firma eigentlich das Genick gebrochen und damit hat keiner gerechnet, dass Menschen unehrlich sein konnten. Da waren die Leute nicht drauf vorbereitet. Ja, und das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Menschen sind einfach vorsichtiger geworden. Wie ich auch die Eltern von meinen Freunden kennengelernt habe, damals diese unvoreingenommene Offenheit und Lustigkeit, die gibt es so nicht mehr. Diese Angstlosigkeit als Kind.
Die Eltern wurden arbeitslos, war Unsicherheitsfaktor ohne Ende. Die Eltern haben dann gesagt, du kannst jetzt hier uns nicht weiter auf der Tasche liegen, du musst erstmal was lernen. Wir müssen erstmal selber gucken, wo die Reise hingeht. Also es wurde die Verantwortung auch ein Stück weit an uns Kinder gegeben. Fakt.
Und zum Schluss das Resümee.
Waren alles Extreme, aber so als Kind und dann von jetzt auf gleich in so eine Pubertät zu geraten und überhaupt das Zeitgeschehen zu verstehen, das hat mich selbst ganz schön überfordert.
Wir mussten jetzt erstmal sehen, wie wir jetzt selber zu Lohn und Brot kommen. Also die Eltern hatten jetzt nicht mehr die Kraft, konnten eigentlich durchschleifen. Und hatte schon die Wahl zwischen Zahnarzthelferin, Bankkauffrau und Verwaltungsfachangestellte. Da ging es nicht darum, was dir gefällt. Die Frage wurde überhaupt nicht gestellt. Überleg mal, was passt zu dir? Hauptsache, du liegst uns nicht auf der Tasche. Und da ging es zur Bundeswehr. Und da hat der Vater gesagt, da gehst du hin. Das ist doch ein solider Beruf. Sowas gibt's immer, Armee.
Ja. Und das Jahr 89 kann ich mich an einen Moment erinnern, da saß ich mit einem Freund auf den Treppenstufen gegenüber von unserem Konsum. Und wir haben überlegt, dass es den Konsum so bald nicht mehr geben wird. Mit den ganzen Produkten, die wir kannten. Und dann gab es diese Danone-Werbung mit früher oder später kriegen wir euch alle. Und wir waren so scharf auf diesen Danone-Joghurt und wir haben den gegessen und er war so ekelhaft. Und wir haben das überhaupt nicht verstanden. Und dann haben wir auch überlegt, selbst wenn man alles konsumieren könnte und dann irgendwann gesättigt ist und man dann wieder die Mauer zumacht, selbst das würde nicht mehr gehen. Diese Zeit, unsere Jugend, die ist vorbei. Also jetzt kommt was Neues. Und dieses Neue war natürlich spannend, aber es war auch schon bei uns 9-, 10-Jährigen diese Melancholie. Weil es so eine Weltuntergangssituation, als Kinder steigert man sich da auch schnell rein. Also das wird es jetzt nicht mehr geben. Jetzt kommt eine neue Zeit.
Tina, Julia und Melanie, drei Frauen, die den Mauerfall als Kinder erlebt haben.